glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Ein weiterer Gast für unsere Folge 100 haben wir heute im Podcast. Die Bea. Hallo Bea.
Hallihallo.
Bea, stell dich einfach selbst vor. Das haben die anderen auch bisher immer gemacht. Schaffst du auch. Stell dich einfach mal kurz vor, bitte.
Ja, hallo, hier ist Bea aus der Nähe von Münster. Ich arbeite auch in Münster und 54 Jahre alt, habe ansonsten wenig mit IT-Sicherheit zu tun, mehr mit dem Thema Datenschutz beruflich. Ich bin Datenschutzmanagerin in einem Spezialkreditinstitut und ich helfe den Kollegen quasi, die Vorgaben, die unser Gesetzgeber macht zum Datenschutz, quasi in die dienstliche Welt zu übersetzen. Und das ist das, was ich so beruflich mache. In der Freizeit gerne lesen, Podcast hören. Ich mache sehr gerne Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen und bereise die Welt und freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen, was Neues zu erleben. Und das bereichert das eigene Leben unglaublich gut.
Ja. Das klingt total sympathisch, auch von mir herzlich willkommen, Bea. Vielen Dank auch für deine Mail mit dem Themenvorschlag. Du fährst nämlich nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen, sondern du fährst auch Auto. Und das ist ein Thema, darüber haben wir schon mal geredet, vor längerer Zeit. Aber es ist was passiert, was normalerweise nicht passieren sollte. Ja. Magst du es kurz erzählen?
Ja, gerne. Also ich arbeite oft auch zu Hause, aber tatsächlich auch manchmal im Büro. Und dann fahre ich mit dem Auto in die Tiefgarage. Und diese Tiefgarage ist so, dass ich keinen Empfang mehr habe. Also auch wenn ich mein Telefon über ein Kabel anschließe ans CarPlay. Ich fahre ein Seat Ibiza und normalerweise kein Problem. Ich telefoniere relativ selten mit meinem Auto. Auf jeden Fall kein Radioempfang, kein Handyempfang, kein gar nichts mehr in der Tiefgarage. Und da steht das Auto, bis ich dann halt den Heimweg wieder antrete. Und eines Tages ist es wirklich so gewesen, da steige ich ein, mache die Zündung an, hatte es noch nicht verkabelt, mein Telefon. Ja, und dann sehe ich nur auf dem Display, also ich habe so in der Mitte, habe ich so ein Display, wo ich normalerweise auch die Navigation angezeigt bekomme und Staus und alles sowas. Dann stand da Verbindungsaufbau und dann war ich schon etwas stutzig, weil ich dachte, was für ein Verbindungsaufbau? Mein Telefon ist noch gar nicht verbunden und in der Tiefgarage geht es auch gar nicht. Ja, da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und dann stand da irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was, sodass ich dachte, Moment mal, der versucht gerade irgendeinen Notruf aufzubauen. Und war also relativ irritiert und habe gedacht, ich habe doch gar keinen Unfall, das Auto hat da jetzt wirklich ausgeschaltet gestanden in der Tiefgarage. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist jemand ans Auto gekommen, bin ich einmal drumherum gelaufen, habe auch geschaut, kann ja sein, von vorne dran gedonnert, hinten dran aufgefahren, Parkrempler, weiß der Geier was. Jedenfalls, da war nichts zu sehen, habe ich gedacht, merkwürdig. Und habe versucht, es auch irgendwie abzubrechen. Zündung nochmal aus, Zündung nochmal wieder an. Also dieser Rufaufbau war nicht zu stoppen.
Aber er ist ja nicht durchgeführt worden, weil offensichtlich auch das Auto keinen Empfang hatte in der Tiefgarage.
Richtig, das Auto hatte auch keinen Empfang, ganz genau. Und ich habe also versucht, durch das Auto auszustellen und es wieder neu zu starten. Gleiches Spielchen. Das Auto wollte unbedingt telefonieren, um es mal so zu sagen. Ja gut, ich kann ja jetzt nicht ewig da unten in der Tiefgarage stehen bleiben. Ich wollte auch nach einem anstrengenden Tag auch irgendwann nach Hause und habe gedacht, naja gut, dann fahre ich halt mal los. Und ich habe es dann schon geahnt, weil irgendwann hat das Auto natürlich Connection. Und es hat sich nicht das Radio anschalten lassen, CarPlay, es wollte nichts mehr. Und irgendwann, ich war also schon im fließenden Verkehr unterwegs in Münster. Und irgendwann hatte ich eine englische Stimme im Radio. Also quasi über die Lautsprecher kriegte ich dann also eine englische Stimme, relativ undeutlich. Und dann habe ich gedacht.
Eine Roboterstimme oder eine menschliche Stimme?
Eine menschliche Stimme war das. Relativ undeutlich. Und ich habe gedacht, meine Laune war nicht die beste nach dem Ganzen. Und dann habe ich gedacht, was passiert denn, wenn ich jetzt mal einfach auf Deutsch, ich muss ja erstmal nicht wissen, was das Auto gerade macht. Und dann habe ich also so ein bisschen vor mich hin gequatscht, aber nicht auf die Stimme reagiert. Weil meine Eltern zum Beispiel haben nie Englisch gelernt. Wenn die wüssten jetzt auch nicht, was zu tun ist. Die würden das wahrscheinlich für Radio halten oder so. Und habe also, so wie man vielleicht mal Selbstgespräche im Auto führt, einfach den laufenden Verkehr kommentiert. Diese Stimme war irgendwann relativ verzweifelt, weil sie irgendwie gemerkt hat, da ist jemand, aber reagiert gar nicht. Ich war bestimmt schon 5 Minuten unterwegs. Vielleicht waren es auch schon 10 Minuten. Habe ich dann mal gucken, was passiert. Ich konnte ja auch nichts machen. Ich konnte nichts abbrechen, nichts tun, um diesen Call zu unterbinden. Und habe nur gedacht, irgendwie, die müssen doch eigentlich auch sehen, dass das Auto fährt. Weil normalerweise, so was ich jetzt mitbekommen hatte, ist, dass diese Notruffunktion ja dazu dient, auch GPS-Daten zu übermitteln für den Fall eines Unfalls, dass die auch wissen, wohin.
Ja, aber nur einmalig, soweit ich weiß, nicht permanent. Also ja, beim Rufaufbau.
Ja, genau. Und dann habe ich überlegt, ob die das nicht sehen können. Und dann haben sie wohl irgendwann geschnackelt, die Person, die sie da jetzt hören, also meine Selbstgespräch quasi, das ist jetzt irgendwie, da reagiert die nicht drauf. Und dann hatte ich irgendwann eine deutsche Stimme. Die war dann deutlich lauter, deutlich klarer. Und die hat dann auch tatsächlich angefangen, so, geht's Ihnen gut? Und dann habe ich auch mal geantwortet, ja, mir geht's gut. Und habe ihr dann ziemlich unmissverständlich gesagt, sie sollte bitte aus meinem Radio verschwinden.
Okay. Ja. Jetzt muss man natürlich die englische Stimme ein bisschen in Schutz nehmen vielleicht. Das ist ein Callcenter, was da angerufen wird. Und wahrscheinlich bist du dann einfach aufgrund der Anrufaufkommen in die englische Queue gelandet. Und es ist natürlich bei einem Notruf, wenn du nicht mehr antworten kannst oder halt irgendwas sagst, dann gehen bei denen natürlich die Alarmglocken bei uns an. Ja. Also klar, ja.
Also aber es ist ein bisschen anders, Rüdiger. Es ist Hersteller unterschiedlich, ob direkt die 112 angerufen wird, also die offizielle Rettungsleitstelle. Viele Automobilhersteller, wir haben beide ja ein bisschen gelesen jetzt zu dem Thema, haben Callcenter, die eben, und das ist das Entscheidende, irgendwo in der EU sein müssen. Die müssen mindestens Englisch sprechen plus typischerweise eine andere Sprache. Und wenn die also merken, da ruft jemand aus Deutschland an, sollten die relativ zeitnah jemand Deutschsprachigen noch dazu schalten. Aber es ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, dass man da erstmal mit einem Englisch sprechenden Mitarbeiter verbunden wird, von wo auch immer, und die einen erstmal fragen, ob es einem gut geht. Das Ganze nennt sich E-Call. Das ist, wir haben mal nachgeguckt, verpflichtend seit dem 1.4.2018. Beschlossen wurde schon 2015. Und die erste Idee zu E-Call stammt, wer weiß es, aus den 2000er Jahren. Und da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, denn das war, Achtung, ein Thema bei Jugend forscht. Hat das wohl jemand sich ausgedacht, ja, oder zumindest diese Idee mal vorgestellt und wie auch immer umgesetzt. Und da ist wohl, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt daraus was geworden ist, aber das habe ich eben gefunden, dass das 2001 eine Schülerin oder ein Schüler offensichtlich auch mal als Idee hatte.
Die Idee ist auch echt mega, wenn man das so, wenn wirklich was ist, dass man also einen Unfall hat und selber nicht mehr anrufen kann, ist die Idee ist echt gut.
Ja, absolut. Ich habe es auch schon öfter genutzt, ganz ehrlich. Also ich habe es schon aktiv genutzt. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe vor knapp 10 Jahren einen BMW gefahren und den habe ich abgeholt. Und da kriegst du das ganze Auto erklärt und unter anderem auch diese Taste. Dann sagten die so, ja, das ist steht irgendwie SOS oder Emergency oder sowas drauf. Sagen sie aber, ja, wir haben da ein Callcenter, das sind auch BMW-eigene Mitarbeiter. Und die haben jetzt natürlich auch nicht Lust, nur Notrufe zu bearbeiten. Das heißt, die haben auch einen Concierge-Service da eingebaut. Das heißt, sie können die Taste drücken und können die alles fragen. Also ähnlich wie so eine Siri, also vor 10 Jahren. Also ist kein Witz, wahre Begebenheit. Und da habe ich dann gefragt, wie meinen sie das denn? Ich kann die alles fragen. Und sie, ja, wenn sie in der Stadt sind, suchen einen Parkplatz, dann suchen die ein Parkhaus raus und schicken das direkt auf ihr Navigationssystem. So, okay, und ja, und so, ja, wir haben auch Kunden, die fahren mit ihrem Kind irgendwie längere Strecken und wir lesen dann dem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte vor, damit es einschläft und so.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, doch. Und also sie hat es auch so erklärt, was ja auch Sinn macht, ist sagen, hey, wir haben da Leute sitzen, es gibt halt immer wieder Notrufe, ja, aber nicht so viele, dass du die auslastest. Und wenn du auch dann nur das Telefon klingelt mit irgendeinem schlimmen Unfall, dann werden die auch irgendwann ja gaga. Das heißt, die machen das so, dass sie quasi auch noch normale Anrufe führen können. Und ich habe das dann genutzt. Und da lachen meine Kollegen heute noch drüber. Ich bin in die Stadt gefahren, weil ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Nichte gesucht habe. Und sie wollte eine Barbie, die auf einem Pferd reiten kann. Also ein sehr, sehr spezieller Wunsch. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kenne mich aber null aus mit diesen Puppen und wollte einfach wissen, kann das jede Barbie oder muss man dann eine spezielle kaufen? Und dann habe ich da angerufen, da war auch dann eine dran, die sagte, ja, sie hat auch Kinder, kein Problem, sie guckt mal schnell. Und hat sie mir rausgesagt, ja, es gibt hier so eine spezielle, aber, und dann hat sie dann zum Schluss gesagt, dass ich mir, wissen Sie was, das wird Ihre Nichte total egal sein, kaufen Sie irgendeine Barbie, die finden die alle toll, das ist total wurscht, kaufen Sie irgendeine. So mache ich das.
Also, und sie hat recht gehabt.
Ja. Also das war wirklich total nett. Also den konntest du anrufen wegen sowas und wegen Notfällen. Und okay, das Notfallthema hatte ich auch einmal. Tobi, du kennst am Bahnhof in München, das gibt doch die Paul-Heise-Unterführung.
Ja, klar.
Da bin ich durchgefahren. Sehr viel Verkehr. Also ich konnte jetzt auch nicht einfach anhalten da, weil wirklich sehr viel los. Und in dieser Unterführung lag einer auf dem Radweg. Also da ist ein Bürgersteig und ein Radweg und dann ist gleich die Straße zweispurig. Dementsprechend
viel Verkehr.
Ja. Und ich habe dann gesehen, da lag einer. Und jetzt weiß ich, dass da unter dieser Unterführung auch oft Obdachlose kampieren und aber das sah irgendwie komisch aus, weil der lag halt, wie gesagt, nicht an der Wand oder sowas, auf dem Bürgersteig, sondern auf dem Radweg. Hab die Taste gedrückt und was mich total überrascht hat, ich hab da angerufen und gemeint, hier liegt einer auf dem Radweg, können Sie das weitergeben? Und das hat keine Sekunden gedauert, dann war ich mit der Security vom Hauptbahnhof verbunden, die gesagt haben, wir schauen uns das jetzt an. Also, die waren super, super gut connected. Die wussten, wo ich bin. Die wussten, wie schnell ich fahre. Die wussten genau Location und alles. Das ist schon beeindruckend. Das funktioniert richtig gut.
Also ich finde das sehr spannend, weil bei mir lief sowas ganz anders. Ich habe einen VW und ich habe auch so eine Taste. Und ich habe irgendwann mal, als ich in der Werkstatt war, habe ich gefragt, wie merke ich denn, dass die Taste überhaupt funktioniert? Also ist da wirklich eine SIM-Karte scharf geschaltet? Und er sagt, ja, drücken Sie halt mal drauf. Dann habe ich drauf gedrückt. Und dann war auch sofort jemand dran, sagt, was ist passiert? Und dann sage ich ja nichts, ich wollte nur gucken, ob die Taste geht. Und die Person, ich weiß gar nicht mehr, ob Mann oder Frau, die war ziemlich sauer und fand das überhaupt nicht witzig, ja, dass ich diesen Knopf ohne Grund gedrückt habe. Also es ist was ganz anderes von der Erfahrung her, als was du jetzt hier schilderst.
Klar, weil halt BMW diesen Service anbietet. Normalerweise ist es ja eine Notruf-Hotline. Also wenn du jetzt die 112 anrufst und sagst, ich wollte mal gucken, ob die Nummer auch besetzt ist, dann kriegst du natürlich auf die Finger geklopft. Ja,
das soll ja nicht ich sein. Weiß nicht, ob die 112 angerufen wurde oder ob das auch ein VW-Callcenter war. Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber das war, also mir wurde deutlich mitgeteilt, ich möchte das bitte unterlassen.
Ja, Notruf hätte ich jetzt auch gedacht. Notruf heißt eigentlich Notruf.
Eben, aber da der sagte, ja, drücken Sie halt mal drauf, habe ich mir jetzt erstmal nichts gedacht, aber dann Finger verbrannt,
ganz also, ehrlich. Also nochmal, wenn ihr ein BMW fahrt, drückt da nicht drauf, um jetzt diesen Concierge, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das gab es damals, ich weiß nicht, ob sie diesen Service noch haben, ich weiß nicht, ob das extra gekostet hat, ich hatte das auf jeden Fall drin und habe das auch genutzt, also die haben ja auch einen Tisch im Restaurant reserviert.
Aber Bea hat ja nicht gedrückt, richtig?
Nein, ich habe nicht gedrückt.
Du also weißt bis heute nicht, wie der Call ausgelöst wurde.
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe sogar in der Werkstatt, also ich hatte kurz drauf, hatte ich einmal mein Auto in die Wartung gebracht für ein paar Standardarbeiten und habe also direkt danach gefragt, ob die das irgendwie auslesen können aus diesem Fehler Onboard-Diagnose, Stecker oder wie das heißt. Nee. War nicht rekonstruierbar, was da eigentlich passiert ist, dass dieser Notruf ausgelöst worden ist. Also Fakt ist, es funktioniert und es muss irgendeine SIM-Karte drin sein. Ja. Ich habe für mich jetzt festgestellt, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich so einen bösen Unfall hätte und im Graben liegen würde und wenn die so lange brauchen, bis die irgendwie das geschnackelt haben und wenn man wirklich nichts mehr sagen kann, dann wissen die auch gar nicht, was passiert ist. Ich habe mich wirklich gefragt, schicken die dann ernsthaft einen Rettungswagen los? Und wohin?
Ja, machen sie. Sie machen es auch, weil sie übertragen ja auch teilweise auch die Position von deinem Auto und auch die, ob es auf dem Kopf liegt, ob es auf der Seite liegt und so weiter.
Also, ja, so ein paar Sachen mehr sogar. Also erstmal ausgelöst wird es durch einen Unfall. Und jetzt ist natürlich die Frage, ab wann zählt Unfall? Und bei den meisten Systemen, so sagt es zumindest das Internet, heißt es Auslösen eines Airbags. Also sobald du irgendwas hast, wo ein Airbag ausgelöst wird, wird auch dieser Anruf ausgelöst. Und ich glaube, das klingt nach einer sehr vernünftigen Lösung, dass du nicht bei jedem Parkrempler sofort irgendwie Notarzt und einen Hubschrauber losschickst. Ja. Was der dann überträgt, ist Position einmalig. Also hier ist es.
Okay.
Weil reicht ja auch, normalerweise fährt man ja dann nicht weiter, wie es bei dir der Fall war.
Genau.
Wie der Rüdiger sagt, auch ein paar Daten, wenn er das hat, eben steht auf dem Kopf oder sonst irgendwas. Aber auch noch zwei Sachen, bei denen war ich dann schon, dachte ich mir, eigentlich sehr kluge Überlegung. Die Kraftstoffart wird mitgeteilt. Also ob du ein Diesel, Benziner oder ein Elektroauto bist, weil das für eine Feuerwehr durchaus von Interesse sein kann. Mhm. Und das Zweite, und jetzt weiß ich endlich, warum das beim Starten mir immer angezeigt wird, wer auf welchem Sitz angeschnallt ist, ob da jemand sitzt oder nicht.
Ach.
Also der sagt anhand der Angeschnallten oder wie viele Gurte eingerastet sind, sagt er auch, da sind drei Personen drin. Was ein Problem sein kann, weil ich, wenn ich meine schwere Tasche immer auf den Beifahrersitz stelle, dann meckert er immer, weil er glaubt, da sitzt jemand, ich soll den anschnallen, dann schnalle ich den an, da würden, wenn mir was passiert, so, würden die einen suchen.
Ich dachte jetzt, Sie fragen, warum sitzen zwei Leute auf dem Fahrersitz?
Okay. Bär, du merkst schon.
Ja.
Ach so, die Tasche. Ja,
aber
ja,
ich kenne das auch. Einkäufen kommt bei mir auch angeschnallt auf dem Beifahrersitz.
Aber bleibt ja nichts anderes übrig. Der piepst ja ohne Ende sonst.
Ja,
aber
ja, das tut ich meine auch.
Ich meine, so ist es ja, so rum ist es ja besser, weil im Zweifelsfall, wenn das Auto brennt und die wissen nicht, dass da noch eine dritte Person drin ist, ist schlecht. Ja. Und wenn sie nach einer Person suchen, die es nicht gibt, lieber ist so rum als
immer noch besser.
Rum.
Also hast du völlig recht.
Ja,
ja, aber stimmt. Ich habe mich immer gefragt, warum mir mein Auto anzeigt, hinten rechts sitzt einer und vorne links. Diese Sensoren machen schon Sinn und werden übertragen.
Ja, das ist wohl so.
Also die Funktion ist super, finde ich auch gut. Ich fand das auch total befremdlich, weil in der Zeit, als das gelauncht wurde und dann hieß es ja Pflicht mit SIM-Card im Auto, war es ja schon auch noch so, dass so ein Handyvertrag mehr gekostet hat als heute. Und ich dachte mir, kommt das Auto wirklich mit so einem Handyvertrag und ist immer online und so weiter? Ja, ist so. Jetzt gibt es aber eine Einschränkung, denn die alten Autos, die haben natürlich das 2G- und 3G-Netz genutzt für diese SIM-Karten.
Ja.
Jetzt ist das 3G-Netz schon abgeschaltet worden und das 2G-Netz wird 2028 abgeschaltet. Heißt, wenn du ein altes Auto hast, wird das nicht mehr funktionieren.
Genau. Und dafür gibt es ja deswegen auch eine neue EU-Verordnung, die ab quasi mehr oder weniger jetzt, wir nehmen am 3. Januar auf, seit dem 01.01.2026 gilt, nämlich Neufahrzeuge ab diesem Datum müssen zwingend nicht nur diesen E-Call haben, sondern sie müssen eine LTE-5G unterstützende SIM-Karte eingebaut haben. Also die gehen schon mit der Technik, aber du hast recht. Wenn du dann ein älteres Fahrzeug hast, wird es in 3 Jahren oder 2 Jahren, wird der E-Call nicht mehr funktionieren.
Ja, und das ist auch interessant, weil die Technologie, ich sag mal 2G, 3G, das ist noch nicht so alt. Wenn du überlegst, du kannst heute noch mit deinem Telefon aus den 70ern, kannst noch telefonieren.
Ja.
Das funktioniert noch. Da haben sie eine Brückentechnologie gebaut, dass es noch funktionieren kann. Bei diesen Sachen, die Technologie, das geht so schnell, du verlierst einfach dann die Verbindung.
Ich glaube aber, dass in älteren Fahrzeugen auch wirklich eine SIM-Karte drinsteckt, also physikalisch eine.
Ja.
So, dann muss man die auch wechseln können. Jetzt weiß ich nicht, ob du da einen speziellen Leser brauchst, der also 3G, LTE-Karten lesen kann oder ob das auch.
Es ist ja nicht nur die Karte, es ist ja auch das Modem.
Das Modem,
alles.
Ja,
also es ist auf jeden Fall eine Hardware-Geschichte. Also ich habe bei zum Beispiel bei Skoda mal geschaut, weil die eine der ersten Seiten nicht gefunden haben. Die für manche Fahrzeuge können sie quasi über Over-the-Air-Update das Ganze fixen. Da wird wahrscheinlich dann eine eSIM ausgetauscht, vermutlich, ja.
Ja.
Aber für ältere Geräte, für ältere Autos geht's halt nicht. Die sagen dann, du verlierst diesen Notruf, diesen Emergency Call.
Ja.
Ja.
Schade eigentlich.
Ja, die haben auch versucht, über diese Online-Geschichte hätte ich auch noch Sachen dazu buchen können. Das heißt, irgendwie Fernentriegelung oder Standort, irgendwas, also auch Diagnosewerte von meinem Auto, ist die Tür auf oder ist die Tür zu oder irgendwie solche Sachen.
Ja, da bin ich gar nicht sicher, ob das dieselbe eSIM ist oder dieselbe SIM-Karte, weil ich habe irgendwo mal gelesen, in einem Auto stecken 8 SIM-Karten oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich möchte jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es ist nicht nur eine. Also offensichtlich gibt es für verschiedenste Themen unterschiedliche SIM-Karten. Die werden wahrscheinlich alle dann 2-3G sein, wenn es ein Modell älter ist. Das vermute ich dann auch, aber
ja, ich sag dir, Fernentriegelung vom Auto ist nie eine gute Idee. Das ist nie eine gute Idee.
Erzähl, Rudi. Keine Ahnung. Nee. Aber habt ihr eine Idee, wie viele solcher E-Call-Emergency-Anrufe, jetzt mal nicht von ich brauche eine Barbie, für die Nichte im Jahr durchgeführt werden, automatisiert?
Automatisiert?
Boah. Ja, also wirklich Unfallruf.
In Deutschland?
Ja. Ich habe zwei Zahlen. Ich habe EU für 2023 und ich habe Deutschland 2024.
Boah, schwer zu schätzen. Wenn ich sehe, wie mein Auto reagiert, dann hätte ich gesagt 100 pro Tag.
Ja, es sind sogar ein paar mehr pro Tag. Also in Deutschland waren es 2024 in Summe 136.000 Anrufe. Das sind also grob 300 und ein paar zerquetschte pro Tag. Und EU-weit, und deswegen die Zahl auch nochmal, sind 658.000. Das sind gar nicht mal so viel mehr. Also scheint Länder zu geben, die offensichtlich seltener Neuwagen zulassen und weniger Leasing haben. Aber die Anzahl der E-Calls ist im Vergleich zum Vorjahr, also 22 auf 23, um 56% angestiegen. Also scheinen immer mehr Fahrzeuge damit dann doch ausgestattet zu sein und das zu machen.
Dann wird es aber umso wichtiger, die Frage zu klären, wenn jemand jetzt einen Wagen, ich sag mal, alarmiert und wer die Kosten dann trägt für diesen Call, wenn es vielleicht kein Notfall ist oder wenn das Auto einfach einen Notruf absetzt, ohne dass es ein echter Notruf ist.
Ja. Gute Frage, weil auch das stand in dieser Statistik drin, 90% aller Anrufe sind Falschmeldungen. Also es geht wohl doch nicht nur auf den Airbag, merke ich gerade, weil das Airbag-Auslösung ist jetzt mit Sicherheit wirklich ein Unfall, aber 90% sind Falschmeldungen wie hartes Bremsen. Also muss wohl noch ein anderer Sensor drin sein und nicht nur der Airbag, der auslöst. Ja,
und die Leute, die draufdrücken, um zu gucken, ob es funktioniert.
wenn der Händler mir das sagt, dann drücke ich da drauf. Der hat wahrscheinlich genau gewusst, dass mich einer zusammenlutscht. Naja.
Das nächste Mal frage ich auch mal irgendwelche lustigen Sachen an der Hotline, wenn mein Auto nochmal anruft.
Ja, nett, dass Sie gerade dran sind. Können Sie mir noch ein Hotel buchen? Oder eine Kreuzfahrt, wie du ja selber gesagt hast. Du bist ja öfters auf Kreuzfahrt und hast uns auch da, und ich versuche jetzt einfach mal so einen kleinen Themenwechsel. Du hast uns, es war, glaube ich, ein Screenshot von Instagram geschickt. Und da war in den Bemerkungsspalten war die Story eben noch mal kurz angeteasert. War ein Link drin.
Ja.
Und den kann man nicht klicken.
Richtig. Und dann habe ich aber überlegt, das ist ja total bescheuert. Ich mag ja gar nicht immer wieder, also gerade wenn ich am Mobiltelefon bin, einzeln abtippen ist doof. Und dann habe ich überlegt, das geht ja gar nicht. Und habe das also ein paar Mal probiert, wo ich dachte, muss doch gehen. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach einen Snapshot, gehe in die Foto-App und da hat die Foto-App mir den Link direkt ermöglicht.
Durch die Texterkennung. Aber das geht auch erst seit einem Jahr oder sowas. Seit wann kann das iPhone oder können die Telefone diese Texterkennung? Das ist noch nicht so lang, das Feature. Um das mal kurz zu erklären. Also bei Instagram, wenn du ein Foto postest und dort Kommentare reinschreibst, dann werden dort keine Links hinterlegt. Und das ist auch gewollt so.
Also du kannst einen Link reinschreiben, natürlich, also HTTPS, Doppelpunkt und so weiter und so fort, aber du kannst da nicht draufklicken und direkt auf die Seite gelangen. Also das typische Link-Feature ist aus.
Genau, und das ist eben, weil Instagram das nicht will. Die wollen nicht, dass du die Plattform verlässt, die wollen, dass du im Prinzip weiter scrollst und auf der Plattform bleibst und nicht sozusagen in den Browser wechselst. Auch wenn es der interne ist, wollen die das nicht, weil dieses Feature lassen sie sich gut bezahlen. Die Accounts, die mehr Follower haben. Ich glaube, da gibt es eine Grenze ab 10.000 oder 15.000 Followern. Ab dann kannst du sozusagen, wenn du eine Story postest, dort auch einen Link reinpacken und auf eine Seite verlinken.
Okay.
Aber das kannst du als normaler Anwender, Konsument, geht das nicht. Ja? Also die wollen wahrscheinlich jetzt in dem Fall, wenn es jetzt ein Reiseanbieter ist, die können das wahrscheinlich schon machen, dass du da einen Link reinpackst, wenn sie dafür zahlen. Deswegen ist dieser Workaround mit der Foto-App eigentlich ganz, ganz clever, finde ich gut.
Aber du hast gerade was gesagt, Rüdiger, wo ich jetzt doch schon ein bisschen irritiert bin, weil du das so nebenbei und beiläufig gesagt hast, obwohl das eigentlich gar nicht das Naheliegendste ist. Du hast gesagt, Instagram möchte das nicht, weil die wollen, dass du auf der Plattform bleibst. Hast du recht, aber das wäre nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, sondern eben, dass eben so Spam und Werbung nicht in ausuferndem Maße nämlich dann gepostet wird. Weil genau das würde passieren.
Problem mit Werbung hat. Ja.
Nein, es geht mir um die Kommentare. Also generell um Kommentare. In anderen sozialen Netzwerken ist es ja sehr ähnlich. Weil wenn du dort Links zulässt, kannst du davon ausgehen, dass du innerhalb von kürzester Zeit alle Beiträge mit dutzenden Kommentaren, die irgendwelche Spam-Links, Werbelinks oder sonst irgendwas verbreiten haben.
Da müssen wir jetzt unterscheiden. Also wir reden nicht über Links in Kommentaren, sondern wir reden über Links in einem Posting von jemandem. Ja, also da stimme ich dir zu. Bei Kommentaren würde ich es auch eher nicht freischalten. Aber wenn ich jetzt selbst ein Foto poste und sage, hier, das habe ich in diesem Restaurant aufgenommen und hier ist der Link, wo ihr die Speisekarte sehen könnt, dann ist das ja was der Post nur selbst einstellt. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge in meinen Augen.
Ja, also dann gebe ich dir recht. Und bei dem letzten, das, was du gerade genannt hast, ist es wirklich wirklich der Grund, dass man nicht möchte, dass die Leute wegwäschen. Also die wollen jetzt nicht, dass du auf die Restaurantseite gehst und dann denkst, ach super, da bleibe ich gleich. Und dann gehst du nicht zurück zu Instagram, sondern woanders hin und damit hätten sie dich verloren. Das wollen sie also nicht. Ja.
Das ist natürlich schlau, wenn sie das so tun. Aber wenn man wirklich einen Link, ich mache das auch, ich habe es auch in anderen Apps schon gesehen, wenn man irgendeine Seite aufruft innerhalb einer App, geht das manchmal auch nicht. Also jetzt nicht nur bei Instagram, aber eigentlich ist das ganz, ganz schlau, wenn man das mal ausprobiert, einen Snap zu machen und dann kann man im Foto trotzdem den Link aufrufen. Das ist eigentlich echt.
Aber die ganzen Content Creator gehen ja schon in andere Richtung. Also ich mache diese 3D-Druck Geschichten, da gibt es auch X, den ich da folge. Und die haben dann extra, sozusagen, die schreiben dann, ja, der Link zu diesem Modell, den findest du in meiner Bio. Also dann ist halt immer, gehst auf die Seite, hast in der Biografie, hast du halt einen Link, klickst du drauf und dann siehst du dann alle Links, die sie in den letzten Stories, Postings und so weiter in der Liste drin stehen, zum Beispiel.
Genau, anders geht's also, auch nicht.
Anders geht's halt nicht, weil die Plattform es nicht will, nicht zulässt. Aber ja, also Komfort ist anders, sage ich mal.
Ja. Geht halt so, behelfe ich mich halt.
Darf ich mal fragen, ich war jetzt selber noch nie auf einer Kreuzfahrt und hat sich da, also machst du das schon länger oder immer wieder mal?
Ja, also. Okay.
Das ist gut, weil dann kann ich dir auch eine Frage stellen. Aber erzähl erst mal, gerne. Ja, pass auf. Was ich mich frage ist, Internet auf dem Schiff ist ja gefühlt immer noch schweineteuer. Hat sich da in den letzten Jahren was geändert? Ich spiele auf Starlink an, die ja jetzt plötzlich überall verfügbar sind für ein Spottgeld. Also da kriegst du ja, ich sag mal, für einen Fuffi im Monat eine Internetleitung, die sich wirklich gewaschen hat, egal wo du bist. Und die wird's doch vermutlich auch auf Schiffen geben.
Also habe ich tatsächlich eine kleine Geschichte zu. Wir waren im Mai letztes Jahr, muss ich ja jetzt schon sagen, weil wir ja schon 2026 haben. Im Mai wollten wir ganz gerne auf unserer Bucketlist Stadt Alaska. Und in der Tat ist jemand mitgefahren und der hat tatsächlich Starlink-Antenne mit ins Handgepäck gepackt und wollte, wollte von seinem Balkon aus Starlink empfangen. Wir haben ihn zwischenzeitlich, den Gast, dann auch mal wieder getroffen. Also das hat nicht so richtig gut geklappt, weil offensichtlich das Schiff, wenn es fährt und diese Ausrichtung, ich kenne mich jetzt wenig damit aus, aber die Ausrichtung ist nicht stabil genug. Also insofern, die Idee war gut, aber hat nicht so funktioniert wie gedacht. Was das gibt, die Reedereien sind in der Tat immer nur connected mit Satelliten. Und es gibt verschiedene, also das, was die meisten Kreuzfahrtgäste buchen, ist ein Reedereipaket. Das kann sein die Social Media Flat. Aber das ist dann, das geht immer entweder nach Speicherpaketen oder das Volumenpaketen. Es geht aber auch, wenn dann eine Social Media Flat angeboten wird, dass man wirklich nur irgendwie Postings lesen kann oder sowas. Was jetzt zusätzlich sich auch dazwischen mogelt, wenn man jetzt seine eigene SIM-Karte nicht ausschaltet und man wählt sich mit der eigenen SIM-Karte in dieses Satellitennetz ein, mega schweineteuer. Da wird noch, glaube ich, in KB abgerechnet. Also es ist nicht wirklich schön.
Ja.
Also das wird auch dann schnell richtig, richtig teuer. Aber es gibt, wenn man jetzt so Cellular IT oder sowas hat, die bieten mittlerweile auch eine Kooperation an. Da kann man tatsächlich auch draufgehen auf die Cellular IT-Seite und kann gucken, ob das Schiff, die Reederei mit dem Netzbetreiber kooperiert und kann dann sagen, ich möchte jetzt, was weiß ich, sucht sich dann die Reederei und das Schiff aus und bucht eine eSIM von Cellular IT. Und so, dass man die Möglichkeit hat, das Reedereipaket zu nehmen, vielleicht. Die meisten nehmen also ihre eigene SIM-Karte nicht und buchen sich das dann bei Cellular IT direkt.
Okay.
Und hat dann eine eSIM. In den Häfen, wenn man also an Land ist, da bietet sich das mit der eSIM mittlerweile an. Also immer von WLAN zu hoppeln, von Café zu Café, ist schwierig, weil es manchmal auch nicht funktioniert, weil einfach nichts da ist an Hotspots. Also wenn es kleine Häfen sind, macht das keinen Sinn. Und wenn man ein Auto mietet und Navigation haben will, ja, dann kann man vielleicht eine Offline-Karte nehmen, aber dann hat man auch nicht wirklich Internet, wenn man es denn mal brauchen würde. Also das ist an Bord, wenn man, also ich glaube, die meisten sind mit dem Internetpaket, was die Reederei anbietet. Da gibt's also von bis auch mittlerweile, da tut sich auch was. Und viele Gäste wollen auch Internet haben, sodass die Pakete auch dann genutzt werden.
Komisch, ja.
Ja, cool. Ja. Aber wovon reden wir da jetzt finanziell? Was kostet so ein Paket? 30 Euro den Tag oder die Woche? Oder?
Ja, also das ist unterschiedlich. Auch da ist bei den Preisen sehr unterschiedlich. Also ich habe es mal gesehen, bei einer Weltreise liegt es von AIDA irgendwie etwas über 1.000 Euro, meine ich, hätte ich mal gehört.
Oha.
Das ist deutlich günstiger, aber das kann auch mal, ich sag mal, 15 Euro sein für, wie viel haben wir bezahlt? 2 Gigabyte oder sowas.
Mhm. Okay, das macht den ja noch nicht arm. Okay.
Nein,
dann ist man zwar sparsam mit seinen Daten sicherlich, aber es macht einen nicht arm. Aber zu dem Starlink noch mal ganz kurz. Ich habe ja so eine Antenne auch mal gehabt. Die braucht freie Sicht nach Norden oder nach oben und nach Norden in einem gewissen Winkel. Und natürlich, wenn du die auf deine Reling an deinem Schiff schraubst und das Schiff sich dreht, ist halt die irgendwann nicht mehr nach Norden ausgerichtet. Obwohl, und das war ganz spannend, das merkt man auch, wenn man die hat, die wird sehr warm und sie macht immer Geräusche. Die Antenne macht immer und dann merkst du auch, da drin sind eigentlich, ist nicht nur eine Antenne, wie so ein Satellitenempfänger mit so einem LMB, sondern es sind ganz viele kleine, ich weiß jetzt nicht wie viel, wahrscheinlich sind es ein paar hundert sogar, und die bewegen sich, die richten sich selber aus. Das heißt, selbst wenn du die aufs Dach vom Schiff packen würdest, dann könnte es sich drehen, weil die kleinen Mimos, glaube ich, sagt man dazu, sich selber ausrichten würden. Aber wenn du die natürlich an einer Wand montierst, und so ein Schiff ist halt erstmal eine Wand, und wenn es dann nicht frei Richtung Norden ist, wirst du damit keinen Erfolg haben. Also du musst die mehr oder weniger aufs Dach oder auf den Schornstein oder sonst irgendwas stellen, dann sollte es aber eigentlich gehen.
Ja, da kommt man so schlecht hin. Und
es ist ja das, ja, genau. Captain's Dinner, ich möchte mal ganz kurz nach oben. Genau. Ich habe hier meinen Sechskant- und Imbusschlüssel mit dabei.
Magnetisch, alles magnetisch.
Was ist der nächste?
Gibt's auch.
Was ist der nächste Schritt? Du bringst deine Starlink-Antenne mit, dann hast du deine Playstation mit dabei, dann brauchst du noch deinen Gaming-Sessel oder was, und dann kannst du gleich zu Hause bleiben.
Das ist genau der Punkt, dann brauchst du das auch nicht.
Also die Teens Lounge hat diese ganzen Gamings. Also ja, die Kreuzfahrtschiffe sind häufig, nicht alle, aber die gängigen sind schon für Teens und Twents ausgerichtet.
Da würde der Rüdiger wahrscheinlich nur in einem Zimmer sein, die ganze Kreuzfahrt hin.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also,
das ist sehr spannend.
Ja, das ist schon nett.
Super, das war total spannend, sehr, sehr sympathisch, Bea. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Für beide Themen. Ich fand die super cool, auch dieses E-Call nochmal aufzugreifen auf so eine Art und Weise. Und jetzt habe ich auch was für Kreuzfahrten gelernt. Ich war da noch nie drauf. Ich weiß auch gar nicht, was macht man denn da, wenn man also wenn man merkt, man wird seekrank, das also weiß ja nicht jeder vorher. Du kommst da wahrscheinlich erstmal nicht mehr runter, oder?
Nein, also im Normalfall, wenn das Schiff losgefahren ist, dann ist es zu spät, um zu sagen, man möchte doch nicht mehr mit. Da hilft entweder hinlegen, aber dann macht man nicht, dafür macht man ja nicht eine Kreuzfahrt, dass man sich dann hinlegt. Also ich habe mal Biologie studiert und unser Humanbiologie-Professor hat das ziemlich gut erklärt. Die Seekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke, die im Kopf ankommen, weil das Gleichgewichtsorgan und die Augen sagen was Unterschiedliches und dann wird's halt manchen Menschen übel. Mhm. Hinlegen, Reizausschaltung ist dann das Stichwort, aber ansonsten hilft nur, ja, irgendwas zu nehmen, was dann diese Reiseübelkeit dämpft.
Diese Kaugummis, oder? Da gab es doch, also kenne ich noch früher, gab es diese Kaugummis, wie hießen die denn? Weiß das einer noch?
Superpep.
Ah, Superpep, ja genau, so ist es. Ja. Superpep, stimmt. Phänomenal.
Die gibt es auch immer noch.
Die gibt es immer noch, ja. Aber also aus dem Grund betrete ich keine Boote. Also genau, das ist, ich kann keine 3D-Brille aufsetzen, ich kann keine Boote besteigen, deswegen, ich bin da leider raus. Habe auch das teure Internetproblem nicht. Also ich sehe es positiv.
Ja, das stimmt. Also, aber ich habe es auch ausprobiert, es gibt im iPhone auch so ein Anti-Wackel-Geschichte. Ja. So dass man angeblich nicht seekrank werden kann.
Genau,
funktioniert auf dem Schiff nicht.
Ja. Du kannst auf dem iPhone kannst du solche Punkte einblenden, die dann über den Bildschirm laufen. Das kannst du quasi kalibrieren. Das soll dazu führen, dass du im Auto, wenn du aufs Handy starrst, nicht, dass dir nicht schlecht wird.
Ja. Aber es scheint, wie Bea gerade sagt, auf dem Schiff nicht zu funktionieren.
Nein. Nicht wirklich. Nein, also.
Ja. Nochmals herzlichen Dank. Das war total sympathisch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und danke. Ja, ich sag schon mal danke, Bea.
Vielen Dank, Bea. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Danke für dein Einblick und für dein Thema. Mhm. Und vielen Dank.
Ja, danke euch. Tschüss.